Folge 16, heute im Interview Max Kotzmann, Profi-Schlagzeuger, unter anderem bei Calejón und viel mehr. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu Tourbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
Hallihallo alle zusammen. Willkommen bei Folge 16. Heute haben wir wieder einen wunderbaren Interviewgast vorbereitet. Hallo Samu.
Hallo.
Hallo Kotzmann.
Hallo.
Hi, schön, dass du da bist. Heute haben wir im Interview Max Kotzmann. Er ist Berufsmusiker, Produzent, Musiklehrer, aber auch Drumtech und allgemein ziemlich geiler Typ. Heute reden wir über sein Leben als Berufsmusiker. Seid gespannt, es lohnt sich. Kotze, schön, dass du am Start bist. Bevor wir hier richtig reinstarten, wollen wir aber unseren Miri entschuldigen, der heute leider nicht am Start ist. Dem geht's nicht so gut, der hängt zu Hause. Deswegen machen wir das heute aus dem Proberaum zu zweit.
Zusammen mit Kotze. Er hat sich die Stimmbänder gebrochen.
Genau. Kotze, hi, du bist Freelance-Schlagzeuger für Studio als auch für Live, richtig? Sowie yes. Produzent. Darf man dich eigentlich auch DJ nennen oder ist das Frevel?
ich bin kein DJ. Also ich habe schon auf Partys aufgelegt, aber ich bin kein traditioneller DJ.
Werden wir auf jeden Fall später nochmal zu sprechen kommen. Du bist 1984 geboren, bist 1,76 groß und hast blaugraue Augen. Habe ich auf deinem Reisepass rausgelesen.
Interessante Info.
Es steht in deinem Wikipedia-Artikel.
Ja, wir wollen später noch auf jeden Fall über all deine Projekte sprechen. Aber erstmal vorab, was geht bei dir? Wie geht's dir? Was treibst du zurzeit? Wie kommst du zurecht?
Danke, es geht mir gut. Ich bin gerade in Krefeld, meiner Heimat. Ich habe bis gerade eben an einem Song für ein Projekt von mir gearbeitet und habe sowieso viel zu tun mit Arbeit quasi. Ich habe ein paar Hörspiele gerade unter den Fingern, die ich fertig machen muss. Ich bereite gerade ein Live-Set für eine Band vor, mit denen ich bald ein Konzert spiele. Ich schreibe an Songs, ich schraube im Drauker am Schraubtisch. Ich mache viele Sachen gleichzeitig. Und ja.
Da müssen wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Willst du da so einen kurzen musikalischen Abriss machen über die ganzen Projekte, in denen du tätig bist? Also die dich kennen dich vermutlich über Calejón. Dort spielst du Schlagzeug. Seit wann bist du bei denen am Start?
Ich glaube seit 2010. So Frühjahr 2010 ungefähr. Mhm.
Wir haben ja schon oft über deine Projektchen gesprochen. Willst du mal kurz zusammenfassen, was bei dir so im Fokus steht mit Kotzmann, mit Rauke? Woran arbeitest du hauptsächlich jetzt und in Vergangenheit?
Die Netto-Version, also die Kurzversion.
Ja, gerne.
Also in der Tat, es sind eine Menge verschiedene Sachen. Ich spiele, wenn ich Schlagzeug spiele, ist die Wahrnehmung wahrscheinlich, wie du recht hast, überwiegend über Calejón, weil da bin ich halt ein Drummer quasi, der auf der Bühne sitzt und Schlagzeug spielt und solche Sachen macht. Bei ganz vielen anderen Sachen bin ich so ein Multifunktionalist. Also ich in einem Projekt mit Rauke zum Beispiel, das ist ein Kollege, mit dem ich viel mache, das heißt Rauke und Kotzmann, da ist es mehr ein bisschen elektronischer, harte Beats, so Prodigy, Chemical Brothers mäßig so ein bisschen. Da bediene ich ziemlich viele Synthesizer und Drum Machines und Sampler und alles Mögliche. Ich bin aber auch als Engineer, Schrägstrich Mixer, Schrägstrich Produzent, wenn du so willst, für sowohl Kunden, jetzt Stichwort Hörspiele, sowas, Theater, als auch für, keine Ahnung, die Hobbyband von nebenan, die ein Demo machen will, bis hin zu meinen eigenen Sachen, die ich natürlich mache, irgendwie auch mit einer Band, die noch Kotzmann heißt, was aber mehr so, ja, keine Ahnung, freies Dahinproduzieren ist, irgendwie ohne Sinn und Verstand. Und ich spiele jeden Jazz-Gig, der mir unter die Finger kommt. Also könnte auch sein, dass du mich mal in einem Bebop-Trio siehst mit Kontrabass und Klavier oder mit Saxophon und Quartett. Das kommt schon mal vor. Oder ja, ich bin mit, du weißt das, als Backliner und Tech gerne mal auch mit anderen Bands auf Tour und kümmere mich darum, dass die Backline von denen läuft. Jetzt, wie gesagt, einspringen als Hired Gun, sowas kommt alles vor.
Da möchte ich gleich mal eine Frage stellen, weil du bist ja auf jeden Fall in dem Bereich ein Tausendsasser, wenn man das so sagen kann. Und du lebst von all diesen Sachen, was ja schon mal richtig geil ist, weil, also wir hatten es ja schon in dem Podcast ab und zu mal drüber, dass Bands in Größenordnungen, von denen man denkt, oh wow, da muss es richtig abgehen, gar nicht zwingend Berufsmusiker sind oder nicht zu 100%. Was war denn so dein Einstieg? Weil, also du hast jetzt ja x Sachen aufgezählt, die auch in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Was waren so quasi das Hauptding? Und war das auch gleichzeitig so, dass du gemerkt hast, okay, cool, das will ich machen. Jetzt schaue ich mal noch nach ganz weit rechts und ganz weit links, was ich denn noch in dem Bereich machen könnte.
Bloß nicht nach rechts schauen, Himmels Willen, wer will denn da schon?
Ich habe es mir gerade während der Aussprache gedacht, so scheiße, das habe ich blöd ausgedrückt. Nach links und ganz links hast du geschaut.
Genau. Ja, das ist, also, keine Ahnung, dass ich jetzt Schlagzeuger werden wollte. Der Ursprung ist wirklich ganz fern in der Kindheit oder ganz früh in der Kindheit schon gewesen, dass ich gesagt habe, ich will Musiker werden. Und das eine ist, mein Vater hat immer gesagt, das ist ein hartes Brot, da musst du Bock drauf haben. Und weil man verdient dann nicht viel Geld, und das war natürlich sehr schlau von meinem Vater, das zu sagen, und sehr, sehr weitsichtig. Was mich aber nicht davon abgehalten hat, also weil das war mir immer herzlich egal, wie viel Geld ich damit verdiene. Ich wollte halt Musik machen, weißt du, und das im allerweitesten Sinne. Ich wollte komponieren, ich wollte Schlagzeug spielen, ich wollte im besten Fall natürlich in einer erfolgreichen Band spielen und damit all mein Geld verdienen und im allerbesten Fall natürlich stinkreich werden, aber you know, one in a million, irgendwie so.
Es ist ja nicht zu spät.
Es ist ja nicht zu spät, natürlich.
Get rich or die trying.
Ja, genau. Insofern ist es natürlich, der Hustle ist real, um jetzt mal in die Anglizismen zu kommen. Aber es macht ja auch Spaß. Es ist, weiß ich nicht, glaube ich, auch von Lebenseinstellungen und muss man sich, wenn man sich früh drauf einstellt, das ist cool, und dann sucht man sich halt so seine kleinen Töpfchen, weißt du. Es ist ja nicht so, dass in den Töpfen immer viel Geld drin ist, aber wenn ein bisschen Geld da ist und man die Qualitäten mitbringt, um das Töpfchen ansaugen zu können, dann, weißt du, dann kann man aus vielen verschiedenen Töpfchen immer seine kleinen Sachen zusammensuchen, und so kann man damit sein Leben bestreifen, glaube ich. Ja. Und ja.
Hast du, wie war der andere Teil der Frage? Achso, entschuldige.
Nee, wie war der andere Teil der Frage? Den habe ich vergessen.
Was als erstes da war? Also, ich meine, wie es Domme ja schon gesagt hat, wahrscheinlich bist du für die meisten bekannt als der Schlagzeuger von Calejón, plus diese ganzen Sachen, die du auch noch machst. War das dein Schritt quasi in die Profimusik und dann auch der Schritt in das Arbeiten als Musiker?
Hab ich's, nee. Das war schon, wie gesagt, viel früher, dass ich gesagt habe, ich will Musiker werden. Und Calejón zum Beispiel war jetzt nur eine Stufe in der gesamten Entwicklung über, weiß nicht, 20 Jahre oder was.
Okay, cool.
Das heißt, hast du niemals was anderes gemacht, als mit Musik im weitesten Sinne dein Geld zu verdienen? Nach deiner Schulzeit?
Ich habe mal 4 Semester Geografie studiert in Bonn, aber das war nur, weil ich die Aufnahmeprüfung beim ersten Mal nicht geschafft habe für Musik. Aber das war dann, nachdem ich die Aufnahmeprüfung dann beim zweiten Mal bestanden habe, eigentlich. Und währenddessen habe ich ja auch schon in Bands gespielt. Also das, weißt du, das war jetzt so ein bisschen Alibi-mäßig. Irgendwie habe ich da mal ein Studium angefangen. Was ich auch ganz cool fand, interessierte mich auch. So war es nicht. Aber da war schon ganz klar, ich will Mucker werden. Und das habe ich immer so gemacht. Und alles darauf auch ausgerichtet. Immer in Bands gespielt, jeden Orchesterjob angenommen, jeden Tag der offenen Tür an der Musikschule was vorgespielt, alle Projekte gleichzeitig versucht zu bedienen. Big Band, Theater, Musical, was so anliegt, was man so macht.
Krass. Du bist ja mittlerweile 37, richtig? Das heißt, du bist gut und gerne 15 bis 20 Jahre als Berufsmusiker unterwegs. So in etwa. Krass. Hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm.
Ist eine stabile Leistung.
Ja, finde ich krass. Dafür sieht er noch ganz schnittig aus eigentlich.
Echt so? Charmant, danke.
Und dafür, dass du so viele Projekte hast, hast du auch noch viele Haare.
Ja, ich befürchte, das kommt so langsam. Es ist immer mit langen Haaren. Das ist ja so eine Sache mit langen Haaren. Also gerade als Drummer musst du ja, wenn du dem Stereotyp entsprechen willst, eigentlich lange Haare haben.
Habe ich probiert, ich sehe damit so scheiße aus.
Ich muss sagen, ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang lange Haare getragen irgendwie, weil das war für mich schon immer so eines der großen Kennzeichen für einen Freigeist irgendwie. Ah, geil, ein Typ mit langen Haaren, finde ich geil.
Und eine Harley.
So viel Biker-Romantik konnte ich da nicht aufbringen, aber die langen Haare war schon, das hat schon genug Easy Rider für mich gemacht, dass ich das haben wollte. Ja.
Stimmt, jetzt wo du sagst, haben viele Schlagzeuger lange Haare.
Da können sie ein bisschen mehr performen noch hinten.
Ja,
das werden wir. Ja, ist schon nicht. Ja.
Ja, vielleicht würden meine Moves auch nicht so dumm aussehen, wenn ich lange Haare hätte. Ich muss es mal ausprobieren.
So Headbang, nenne ich es jetzt mal, sieht mit langen Haaren halt geiler aus.
Ich hole mir einfach so eine Mütze wie Otto mit so langen Haaren so eingenäht.
Ja, das Fatale ist ja vor allen Dingen, wenn du auf der Bühne am Headbangen bist und gleichzeitig den konzentrierten Gesichtsausdruck behältst, weil du dich aufs Spielen konzentrieren musst und dann siehst du halt immer aus wie ein Vollidiot.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist wie wenn du so Turmspringer bist vom 10-Meter-Brett und dann Fotograf dabei ist und du schöne Bilder haben möchtest.
Ja, stimmt. Meine Live-Bilder haben zu sehr vielen Memes bei uns in der Bandgruppe geführt, auf jeden Fall. Ich hätte eine Frage zur Arbeit als Drumtech. Ich glaube, in der vorletzten Folge oder so hatten wir das Thema Show-Vorbereitung, alles aufbauen, und ich glaube, in der hatte ich gesagt oder sowas, dass es für mich als Schlagzeuger immer total wichtig ist, dass ich mich hinter meinem Schlagzeug total heimisch fühle, egal wo es steht. Das heißt, dass meine Abläufe alles funktionieren. Ich hoffe, du weißt, was ich meine, weil manchmal hast du das Gefühl, wie dein Schlagzeug Feng Shui stimmt nicht oder so. Und wenn man das ja für einen fremden Schlagzeuger aufbaut, ne, der dann sich da hinsetzen muss, ich stelle mir vor, dass das sehr viel Arbeit in der Vorbereitung ist, zu wissen, wie exakt jemand sein Set stehen haben möchte, oder bilde ich mir das ein? Also ich hatte sehr selten den Luxus, dass das jemand für mich gemacht hat, und das hat auch immer total gut funktioniert, aber ich glaube, das ist tricky, oder?
Boah, ja, ist ein ganz zweischneidiges Schwert, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch eine Philosophie-Sache. Und ich muss jetzt auch als Drummer und als Tech ganz vorsichtig sein, was ich sage, weil ich teilweise ja selber den Luxus habe, einen Drum-Tech zu haben, weißt du? Mhm. Und wir haben dann mal auf Tour drüber gesprochen, der Domme und ich, dass das ganz erstaunlich ist, wenn man in diese Dienstleisterrolle auf einmal kommt und nicht derjenige ist, der im Drummer-Seat sitzt, sondern derjenige ist, der halt sich um die Convenience des Schlagzeugers kümmern soll irgendwie, dann ist es halt ein ganz anderer Job auf einmal und es zählen ganz andere Dinge. Und da muss ich sagen, gibt es, glaube ich, zwei Philosophien. Einmal die, von der du gesprochen hast, dass du sagst, du musst dich ganz heimisch fühlen an deinem Schlagzeug. Und einmal sonst, oder dass es Feng Shui für dich halt stimmt. Und ich kenne das natürlich im Studio, klar, jeder Drummer kennt das, baut man sich seine Burg so auf, wie sie geil ist und wie man darauf richtig spielen kann irgendwie. Aber im Laufe der Zeit kommen einem auch immer wieder so Situationen unter, wo du echt auf so einem Haufen Sperrmüll eine Show spielen musst.
Flugshows.
Ey, alles mögliche, ja. Flugshows, keine Ahnung, irgendwelche Ranz-Festivals, 3 Minuten Changeover und du kriegst so ein, weiß ich nicht, ne, kannst dir vorstellen, so echt so ein Sperrmüll-Schlagzeug dahingestellt. Und dann muss die Show ja trotzdem funktionieren. Und das ist immer eigentlich tatsächlich mein persönlicher Approach, dass ich mir denke, naja, du solltest die Show schon auch auf einem Haufen Sperrmüll spielen können. Weißt du, so, dass es darauf
stimmt,
funktioniert.
Natürlich. Ja.
Und da muss ich auch sagen, immer, ich bin herzlich anspruchslos, was das angeht. Ich setze mich an ein Schlagzeug, sehe in 3 Sekunden, was nicht stimmt, dass ich darauf nicht spielen kann. Und wenn es auch nur so roundabout 60% oder 50% in die richtige Richtung geht, dann kann ich darauf auch eine Show spielen. Und deswegen bin ich da persönlich so ein bisschen pflegeleichter. Aber ich kenne es von den Leuten, für die ich dann auch mal gearbeitet habe, dass die ziemlich picky sein können und ganz viel Wert auch auf andere Dinge legen, wo ich gar keinen Wert als Schlagzeuger drauf lege. Und da muss ich als Tech natürlich dann auch hinterherkommen. Das ist, ne?
Hast du gerade mit Absicht gesagt, Drummer, für die du gearbeitet hast? Hast du mit Absicht in der Vergangenheit gesprochen?
Nee, das ist eigentlich immer erstaunlicherweise dann, ich glaube, die Leute, mit denen ich gearbeitet habe und das, also für die ich als Tech gearbeitet habe, und das ist jetzt auch speziell, dass ich mich erinnern könnte, nur ein Drummer, das ist sehr ruhig. Und also ich bin ziemlich down mit dem. Ich werde auch immer noch für Shows angefragt, die ich ab und zu mal annehmen kann, manchmal auch nicht. Und das freut einen natürlich, dass man da dann auch irgendwie einen guten Job gemacht hat. So, weißt du? Und es ist auch schön, auf der Seite mal die andere Seite zu sehen und zu bedienen. Wie gesagt, macht auch mal Spaß. Crew Life ist ein anderes Leben. Auf jeden Fall. Wenn du Crew bist oder Travel Parties, ist es ganz anderes, als wenn du Künstler bist.
Working Class.
Zudem nochmal, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück zu dem Thema, bei dem andere Drummer sehr viel mehr picky sind als du. Fällt dir da ein Beispiel dazu ein, worauf du kacken kannst und ein anderer Drummer ohne dieses keine Show spielen würde?
Boah, das ist, glaube ich, eine ziemlich individuelle Frage. So, da kann ich jetzt nicht für andere Drummer sprechen, oder was die natürlich für wichtig empfinden. Ich glaube, tendenziell bei den meisten Drummern ist das so eine Art, du hast eben Feng Shui gesagt, ich nenne das immer eine Symmetrie am Schlagzeug, dass die Toms halt schon einen logischen Winkel haben, die Becken auf, weißt du, der Ruhl ist zwei Köpfe größer als ich, das muss ich ganz anders denken, wenn ich es aufbaue. Ich persönlich, wie gesagt, für mich ist persönlich immer wichtig, dass meine, wenn ich eine Metal-Show spiele, dass die Fußpedale fest zementiert sind am Boden. Und ey, wenn es Tonnen von Gaffer-Tapes sind, das ist die einzige Prämisse, die zählt. Und auf dem Ohrenmetronom so laut, wie es geht. Der Rest
interessiert. Du hast ja, bevor wir in das Interview gestartet sind, hast du noch kurz mit Japo telefoniert.
Hi.
Japo hatten wir ja auch schon hier im Interview. Willst du für unsere fleißigen Hörer erklären, woher du Japo kennst, in welcher Beziehung ihr euch kennengelernt habt?
Geil, ja, das will ich. Sehr gerne sogar, weil Japo ist ein geiler Typ. Japo habe ich kennengelernt als Guitar Tech Sub auf einer Show. Nee, gar nicht wahr. Er hat Merch gemacht auf einer Kaya Horn Show. Und ich habe den kennengelernt über Dario, meinen damaligen Drum Tech, einen ehemaligen Schüler von mir. Auch schönen Grüße an der Stelle. Das ist auch der Schlagzeuger von, wie ist die Band nochmal? Vergessen. Breakdowns at Tiffany's, glaube ich. Anyway, der hat halt Japo als Mercher mitgebracht ins Spiel für eine Show. Und Japo war dann dabei und es war voll witzig und wir haben uns, glaube ich, auf Anhieb sehr gut verstanden und kurze Zeit später hat Japo dann regelmäßiger Merch für uns gemacht, ist dann irgendwann in die Rolle des Guitar-Techs und Backliners geschlupft und jetzt ist Japo, wie ihr ja wisst, auch der Gitarrist von Ghost Kid und Japo kennt jetzt auch beide Seiten, also kannte er auch schon vorher von Hand of Glory, hat ja vorher schon Gitarre auch gespielt, aber ja, und das ist ganz cool, weil Japo schon in meinem Umfeld offensichtlich über diese Dario-Connection und ich glaube, der hatte mit euch früher vielleicht sogar auch schon mal eine Connection. Ich weiß nicht, ob ihr zu Head of Glory irgendwie schon mal miteinander zu tun gehabt hattet.
Nee. Ach so. Nee. Zu den Zeiten nicht, nee.
Aber wir haben uns nie kennengelernt, lustigerweise.
Ah, echt?
Ja, ja. Ach so, okay. Ich glaube, wir haben sogar mal zusammen gespielt, aber irgendwie nicht connected, leider.
Okay. Ja, und er hatte ja auch mit Sky irgendwie, ich weiß nicht, die haben, glaube ich, eine Platte bei ihm damals gemacht schon irgendwie und ich hatte ja mit Sky früher auch schon in der Band gespielt und da, das, weißt du, es ist so ein Kosmos gewesen, der die ganze Zeit um mich rum war, da schwirrte immer Japo rum, aber wir haben uns offensichtlich die ersten 15 Jahre immer verpasst, keine Ahnung, und dann auf einmal war er dann halt auf einer Tour dabei und seitdem ist er echt ein guter Buddy und ein geiler Typ, freue ich mich sehr drüber.
Ja, wir waren gemeinsam auf Tour. Hiermit will ich den Schlenker zu deinem Touring-Alltag kriegen.
Hast du geschafft, sehr gut.
Ja, ne? Gut, dass ich es auch beschrieben habe, was ich da gerade machen wollte. So haben wir beide, Kotze, uns ja auch kennengelernt. Wie gestaltet sich denn für dich als Drummer so ein Touring-Alltag, 24 Stunden in deinem Leben? Kannst du die irgendwie kurz umschreiben?
Auf Tour? Also ja. In meinem normalen Leben oder im Tourleben?
Im Tourleben.
Im Tourleben, okay, speziell Tourleben.
Als Drummer, wie sieht da so ein Tag aus? Du stehst auf, steigst aus dem Nightliner. Was geht dann?
Ich mache mich frisch. Das ist das Erste, was ich mache. Ich versuche mich frisch zu machen. Ich suche Örtlichkeiten auf, ich suche das Frühstück auf. Häufig bin ich ein Frühaufsteher im Vergleich zu den anderen. Die Crew ist meistens aber noch vor mir wach. Mhm. Dann, wenn ich ganz viel Bock habe, mache ich zuerst Sport. Das kommt aber selten vor. Meistens stolper ich erst zum Frühstück, um noch welche von den guten Snacks zu bekommen. dann bin ich meistens direkt zu faul, im Sport zu machen und mache meistens irgendwie was am Rechner oder trommel ein bisschen vor mich hin, also Practice Pad oder mach irgendeinen Quatsch, keine Ahnung. Dann mache ich meistens Sport. Also irgendwer zwingt einen dann auch immer auf Tour mit ihm Sport zu machen oder man zwingt sich selber.
Als wir zusammen unterwegs waren, warst du dieser jemand.
Echt?
Geil. Ja. Der Domme hat davon tatsächlich ganz beeindruckt erzählt, hat gemeint so, oh, der Kotze, der will es immer mit mir Yoga machen und ich ziehe das jetzt auf jeden Fall durch. Also der war ganz beeindruckt und hat davon geschwärmt, muss ich an der Stelle mal sagen.
Ja, ich erinnere mich, wie wir einen Off-Day in Nürnberg vorm Hirsch hatten und völlig alle irgendwie geredet waren. Ja, und du dann der warst, Leute, wir stellen jetzt das Ding auf und hast den Rechner aufgestellt, irgend so Yoga-Training-Video, irgendwas.
Ja, das war cool, da war schönes Wetter und das haben wir draußen gemacht, ne? Ja, das, ich kann mich
erinnern. Geile Sache. Okay, das heißt, du machst täglich Sport, auch schon bevor dein eigentlicher Arbeitsalltag beginnt.
Nicht täglich, aber häufig.
Du probierst es, okay.
Ich probiere es, ja.
Was machst du da? Seilspringen? Seilchen?
Alles, ja, Seilchen, Boxen, Yoga, Liegestütze, Joggen gehen manchmal, keine Ahnung, sowas halt. Wenn jemand zum Boxen da ist und, also wir hatten mal den Luxus auf Tour, dass wir wirklich, waren halt Dario und Japo dabei und Kotscha hat zu der Zeit auch sehr viel Sport, also der macht immer viel Sport auch. Und wir hatten Handschuhe und Pratzen mit und konnten wirklich ein bisschen boxen. Ach, das war echt geil. Ja.
Geil. Ja,
und dann ist Show, abends ist Show.
Machst du Soundcheck selber oder macht das dein Drum? Okay.
Also das mache ich sowieso viel. Ich ärgere gerne die Crew. Ich hänge gerne viel bei der Crew rum und ziehe meinen Drumtech immer gerne ein bisschen auf, wenn er da ist. Und außer Carsten. Carsten bietet mir sehr wenig Angriffsfläche, um ihn aufzuziehen, denn Carsten ist der pedantischste Schlagzeugputzer, Aufräumer, Schlagzeugaufbauer, auf den Millimeter Einsteller und Kenner und Gear-Chef des Jahrtausends. Deswegen.
Sprichst du von Carsten Dannert?
Ja.
Ach, großartig. Ich wusste gar nicht, dass der bei dir auch mal getaggt hat.
Ja, das ist tatsächlich mein aktueller Tag. Übrigens, schöne Grüße und gute Besserung. Nette Fuß gebrochen.
Ja, habe ich auch gesehen. Oh, das stimmt. Miese Nummer.
Nee, Carsten, ey, geilster Typ, auf jeden Fall. Also nicht gegen die anderen Leute, die für mich schon getaggt haben, aber ja, ich meine, wenn du den Carsten kennst, dann weißt du, was das für ein Typ ist. Und das Erste, was der morgens macht, der fällt aus dem Bus raus, checkt die Location und guckt nach dem Gear. Der geht als allererstes zum Gear, packt das dahin, wo es safe ist, wenn das irgendwie raus aus den Cases muss, weil es noch feucht ist oder so, dann holt er das schon mal raus und dann putzt er erstmal den ganzen Vormittag das Schlagzeug und stellt alles wieder richtig ein. Ja. Und selbst wenn es nicht gemacht werden muss, dann macht er es trotzdem, weil er Bock drauf hat.
Ja, das stimmt.
Also das stimmt. Könnt ihr mir den mal vorstellen?
Sehr, sehr geiler Drumtech.
Wenn du dir meine Schießbude da hinten anguckst, braucht ihr auf jeden Fall dringend Liebe, wenn ich sowas höre.
Carsten ist der mit der richtigen Akribie dann an sowas rangeht.
Ist Akribie ein Wort?
Ein Amphibium.
Ja. Ah. Und ich habe eben das Wort Pedanterie benutzt, weil es klingt ein bisschen, negativ konnotiert, aber das ist es gar nicht. Weil in dem Fall ist Pedanterie echt das Beste, was du kriegen kannst. Weißt du, Stichwort Dienstleistung. Ey, Story nebenbei, wir hatten einen Unfall mit unserem Trailer, der ist uns auf der Autobahn abgerissen und hat einen Abflug gemacht. Und wir sind danach auf dem Schrottplatz da, wo die Bullen den ganzen Scheiß angeliefert haben und ich bin in diese Halle reingekommen und da lag halt ein Haufen Müll und ich sah da nur so Standtonfüße rausgucken und so eine Floorton, die auf so einem Haufen lag. Und ich habe echt gedacht, oh Gott, das ganze Schlagzeug ist nur noch Brei. Und dann mussten wir aber 24 Stunden später haben wir eine Show gespielt. Und du glaubst es gab's oder nicht, Mann, ey, das Schlagzeug hat sich gespielt wie ein Formel-1-Rennwagen.
Das hat's überlebt.
Ja, also An den Kesseln war nicht viel dran, ein paar Kratzer, ein paar Kitchen hier und da, also jetzt nichts wirklich Lebensbedrohliches, sah im ersten Moment auch schlimmer aus, als es ist, aber es war halt mit Schlamm voll gemockt, weißt du, das ganze Case hatte sich aufgelöst, mein Beckencase ist, und das ist ein echt schweres Case, es war richtig krass verbogen, die Pipes vom Rack sind durch das Case durchgegangen und so, also es war schon, waren schon viele, viele Sachen hart im Arsch. Aber Gott sei Dank die Drums nicht so, dass man es nicht fixen konnte. Und das hat Carsten mir wieder so hinbereitet, dass es sich angefühlt hat wie neu.
Krass. Ja. Krasse Leistung. Hast du deine Drums in Hard Cases?
Das kommt ganz drauf an, wie die Infrastruktur der Show ist.
Nee, also in dem Fall, als ihr den Unfall hattet?
Ja, okay. Dann haben wir zwei große Rollcases für Drums. Das sind
Okay, weil ich gucke nämlich gerade auf einen Teil von meinen Drums, die da hinten stehen und das sind halt alles, ist halt alles in Bags. Ich dachte so, ey, wenn das auf der Autobahn liegt, ist rum.
Ja, aber echt. Ja, nee, da haben wir schon, also da hat das Case viel abgefangen auf jeden Fall.
Mhm. Geil. Von dem Unfall habe ich auch schon gehört. Muss heftig gewesen sein.
Ich habe es verschlafen.
Nein, echt?
Ich bin aufgewacht, weil wir standen und ich habe gedacht, es passte so vom Gefühl her, ich habe gedacht, vielleicht sind wir schon zu Hause und dann habe ich das Fenster geguckt und gedacht, hä, wir stehen unter einer Brücke, Blaulicht und nein, Trouble, irgendwie Ärger. Und dann, weiß ich nicht, rausgegangen, standen schon ein paar Jungs auf der Straße und die Cops und dann nur, oh, der Hänger ist weg. Oh, scheiße, der Hänger ist weg. Ja, und dann war es ein ätzender Vormittag, so, und es war, weiß ich noch, an einen Tag vor Weihnachten, aber letzte Tour. Und dann sind wir, also ganz schön enttäuscht, war ich dann 16 Uhr zu Hause oder 17 Uhr zu Hause. Aber egal, wie gesagt, einen Tag später haben wir eine Show gespielt und es hat funktioniert.
Krass, das ist beeindruckend.
Props an die Crew.
Echt so.
Ja, ja. Das war echt geil.
Kotze, ich habe bei YouTube ein Interview. YouTube. Ja, Penner.
Ja. Entschuldigung. Ja.
Alles gut. Ein Interview gefunden. Da ging es, da wurdest du interviewt zum Thema Mindset. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig treffe. Mindset, das richtige Mindset zum Profi-Drummer oder Profi-Musiker. So oder so ähnlich. Ich habe mir das angeschaut.
Und möchtest wissen, ob er Coachings anbietet.
Genau. Ich habe mir das angeschaut und fand das tatsächlich sehr interessant und würde gerne dich bitten, die Essenz aus diesem Interview hier für unsere Hörer nochmal darzustellen. Was glaubst du, braucht es, welche Anforderungen ans Mindset sind gegeben, wenn man Profi-Drummer werden will? Du hast gesagt, für dich war das ein steiniger Weg. Was sind die Grundvoraussetzungen, um Profi-Drummer werden zu können überhaupt?
Wow. Flexibilität auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass du viele Genres bedienen kannst, weil als Drummer, du kannst auch nur Heavy-Metal-Drummer sein, wenn du Bock drauf hast. Für mich ist das nicht das Ding gewesen. Ich wollte, wie gesagt, als Musiker speziell wahrgenommen werden, nicht nur als Drummer. Deswegen wollte ich auch Hip-Hop spielen und so, aber deswegen ist für mich das Größte und Wichtigste gewesen, das breiter aufgestellt sein, dass ich alle Stilrichtungen beherrsche, von klassischer Musik über Jazz, über Heavy Metal, über Rockmusik, über Popmusik und so weiter und so fort. Wie gesagt, du kannst auch nur Heavy Metal Drummer werden, aber dann, für mich war das nichts, ich wollte dann die anderen Sachen auch können. Das heißt, das ist sehr nützlich, wenn du das kannst, kriegst du halt auch mehr Jobs. Das andere ist Hartnäckigkeit, weil es gibt viele Drummer und viele Drummer wollen in geilen Bands spielen und geile Jobs haben. Und wenn du mal einen Job nicht kriegst, heißt das nicht direkt, dass du ein scheiß Drummer bist. Das heißt nur, dass jemand anders aus irgendeinem anderen Grund, es kann welcher Grund auch immer sein, diesen Job bekommen hat. Aber es gibt ja noch mehr Jobs. Also muss man dranbleiben und gucken, was kann man noch machen. Und sonst natürlich die ganzen Schlagzeuger-Klassiker. Wenn du für einen Künstler spielst, mit dem du noch nie gespielt hast, hey yo, das Erste, was du machst, ist, du ziehst dir die ganze Musik von denen rein, damit du weißt, wer über der Typ überhaupt ist, mit dem du da arbeiten sollst und damit du auch einen guten Job abliefern kannst. Wenn du spezifische Vorgaben hast, dann mach deine Hausaufgaben, setz dich hin. Das heißt, es sind die 10 Songs. Entweder fragst du nach Noten, wenn es keine Noten gibt, fragst du nach Backing-Tracks oder nach Recordings davon. Dann transkribierst du den Scheiß, dann übst du den Scheiß, so gut du kannst.
Du schreibst dir das immer raus, tatsächlich.
Nein. Hallo.
Krass.
Auf jeden Fall.
Boah, da sitzt du ja aber auch in so einem Set mal auch schon eine ganze Weile, ne?
Also ich muss sagen, ich bin durchs Unterrichten, ich unterrichte ja auch, und durchs Unterrichten und also Schreiben bin ich sehr schnell drin. Das habe ich halt an der Uni viel gemacht und viel gut gelernt. Und ich mache mir auch nicht die Mühe und schreibe alles dreimal hintereinander auf, sondern ich mache Wiederholungszeichen. Ich bin da schon effizient und schlau. Deswegen versuche ich es natürlich immer so effizient wie möglich zu machen. Aber ja, es dauert seine Zeit, auf jeden Fall. Es ist schon viel Arbeit. Muss man machen.
Ja, krass.
Aber dann behält man es auch im Kopf. Also wenn man es selber einmal von Hand aufgeschrieben hat und sich alles durchgehört hat, dann behält man es besser im Kopf. Und dann ist das Spielen nur noch, ne?
Ist wie in der Schule, da hieß es doch auch immer, man soll alles von der Tafel abschreiben, weil man dadurch es besser ins Gedächtnis kriegt.
Von der Hand in den Kopf.
Genau, so. Bei dem Thema Vielseitigkeit, das du gerade angesprochen hast, musste ich an den großartigen Fürst der Finsternis denken. Da ist ja auch so ein Virtuose zwischen den Genres.
Mhm. Stimmt. Kennt ihr euch, Kotze?
Der Fabian Füss.
Ach so, ja klar, ja, sicher. Ja, lobend, ja klar. Ja, weiß ich. Geiler Typ. Mag ich. Schöne Grüße.
Stimmt.
Richtig
Shoutout an Fürst der Finsternis.
Ja.
Der ist echt ein geiler Typ und auch so ein Tausendsasser, glaube ich. Der ist auch nicht nur Rock-Drummer, sage ich
mal. Genau, der macht auch das Zeppalot-Projekt zum Beispiel,
genau.
Das ich auch ganz schön geil fand. Und unterrichtet, glaube ich, auch. Und
hat Blumentopf gemacht.
Blumentopf
in eine ganz andere Ecke.
Ja. Und dann ist er auch in München öfters als irgendwie als Vertreter des Veranstalters, irgendwie so als Local Rap auf Veranstaltung unterwegs.
Der schafft doch, glaube ich, im Ampere, hat er gemeint.
Nee, ich glaube Muffathalle war
oder Muffathalle?
Wahrscheinlich verschiedene.
Ich glaube, das Ampere gehört zur Muffathalle, aber das ist mal wieder was, wo uns jetzt vielleicht wieder die Bayern für dumm halten.
Das kann mal auch wieder. Ja, das stimmt. Auch genialer Typ, sehr geiler Typ.
Ja, mache ich auch gerne. Das ist echt München. Ein großes Herz.
Mhm. Sehr groß. Schicken wir ihm nachher.
Was denkst du, sind die größten Kompromisse, die man auf dem Weg zum Profi-Drummer eingehen muss, gegenüber einem, ich sag mal, reguläreren Job?
Steady Income.
Mhm. Mhm. Großer Punkt.
Es sei denn, du kümmerst dich darum, wirklich viele Gigs zu spielen und also exorbitant viele Gigs zu spielen oder zu unterrichten, denn also, keine Ahnung, das. Ja, weiß ich nicht. Vor allen Dingen als Drummer, weißt du, als Songwriter ist es noch was anderes. Wenn du einen Song geschrieben hast und da geht mal einer irgendwo ganz gut, kommt der gar an irgendwie, dann hast du schon mal ein paar Mark 50 auf dem Konto irgendwie. Aber als Drummer, sorry, das ist irgendwie, verdienst du einen Pfennig von einem Pfennig, von einem Cent, von einem Pfennig.
Wie viele Instrumente spielst du? Ich sehe bei dir im Hintergrund eine Klampfe. Und ja. Ist das was du vielleicht angehenden Berufsschlagzeugern raten würdest, so, ey, wenn ihr noch ein Parallelinstrument beherrscht, baut das mit weiter aus? Oder wenn du Berufsschlagzeuger werden willst, dann konzentrier dich aufs Schlagzeugspielen.
Ja, das ist immer alles jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil ihr auch speziell immer sagt, Berufsschlagzeuger. Also wenn du natürlich sagst, ich bin ein proper Drummer und Drums only, weißt du, und ich mache den Scheiß 8 Stunden am Tag und bin das Übercat in allen Bereichen, Jazz, Metal, whatever, dann brauchst du sicherlich nicht Gitarre spielen können, weil dich eh alle Leute buchen, weil du so überkrass gut bist. Das sind aber dann meistens auch Leute, die in L.A. spielen und so, weißt du, und so Größenordnungen, Tony Royster Jr., Beyoncé, keine Ahnung, weiß ich so. Und selbst diese Leute können alle Gitarre und Klavier spielen. Das muss man auch dazu sagen. Die werden nicht so gute Schlagzeuger, wenn die nicht Gitarre und Klavier verstehen oder Musik lesen können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Klar, es gibt Wunderkinder auf allen Ebenen und auch manche Leute haben es von Satan gegeben, dieses Gift. Aber bei mir war das nicht so und ich musste auf jeden Fall haben mir viele Wege zur Musik erschlossen und erarbeitet und auch viele Wege zum Geld, hinterher zum Geld verdienen, erarbeitet dadurch, dass ich andere Instrumente gelernt habe. Also beim Studieren, wie gesagt, kommst du da auch nicht drum rum, musst es irgendwie machen. Und hinterher ist es eine große Bereicherung. Also ich meine, natürlich, weißt du, es ist zwar viel Arbeit und hast keinen Bock drauf, jetzt noch Klavier zu lernen auf einmal, aber wenn du es gemacht hast und verstehst, wie es funktioniert, dann denkst du, ah, so denken Pianisten und ah, so denken Gitarristen. Ja,
das ist wahrscheinlich sehr, sehr gut fürs allgemeine Verständnis von Musik, ja. Die Dynamik in Bands mit den vorhandenen Instrumenten und sowas. Ich meine, das bringt dich safe voran, wenn du da einfach so ein Grundverständnis für hast, selbst wenn du jetzt halt irgendwie nicht Slash an der Gitarre bist oder ja. So.
Und, genau, richtig, ja.
Und da freue ich mich, dass wir trotzdem klarkommen, obwohl ich nur Schlagzeug spiele.
Du musst auch nicht dein Geld damit verdienen.
Stimmt.
Das ist nämlich das Ding, weißt du? Und ihr habt jetzt eben gesagt, speziell als Schlagzeuger, die andere Variante ist ja im Prinzip das, was ich mache, der klassische Tausendsasser. Und wie, keine Ahnung, du musst halt, wenn du einen Song schreiben willst, klar, du musst ein Klavier nicht verstehen. Du kannst es auch intuitiv machen über Gehör und so und damit einen Nerv treffen und einen Hit schreiben. Und das kommt auch oft genug vor, also hat es alles schon gegeben, aber wenn du das halt auch langfristig professionell machen willst und auch mal als Dienstleister so eine Dienstleistung anbieten willst, wie hey, ich schreibe dir einen Song oder ich produziere dir einen Song, dann solltest du ja auch schon auch wissen, was du da tust. Und dann ist es auch hilfreich, wenn du ein Klavier spielen kannst. Ja.
True, stimmt. Macht Sinn, schade, dass ich es nicht kann.
Denkst du, dass der Weg hin zum Beispiel Klavier oder Gitarre spielen für einen Schlagzeuger schwieriger ist als für jemand anderen, der auch ein Nicht-Schlaginstrument spielt? Also ist es für Drummer schwieriger, ich sag mal, klassische Akkorde zu lernen? Oder ist das für jemand anderen einfacher?
Ich sag meinen Schülern immer, dass das eigentlich scheißegal ist, ob die jetzt von einem anderen Instrument kommen oder ob die Klavier lernen oder Schlagzeug lernen. Weißt du, es gibt die, die sagen, oh, bei den Pianisten, die müssen nicht zählen. So, weißt du, dann denke ich mir, ja, pass auf. Also im Prinzip müssen alle zählen. Es bleibt jetzt im Endeffekt an deinem Arsch kleben, weil du der Schlagzeuger bist. Deswegen musst du zählen für alle anderen mit. Aber im besten Fall muss der Pianist auch zählen. Und die guten Pianisten können auch alle zählen. Und so ist es. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Alles gut. Grundsätzlich ist es natürlich total schlau, egal welches Instrument man spielt, ob man jetzt auch nur Sänger ist oder Schlagzeuger, ganz egal. Ne?
Genau.
Mehr Instrumente führen zu mehr Verständnis. Du kennst mehr, du gerade wenn du dann Produzent, Songwriter etc. auch bist, dann ist es natürlich von Vorteil. Wenn du nur Drum-Kenntnisse hast, dann fällt es dir bestimmt deutlich schwerer, danke, irgendwie so ein EDM-Song oder irgendwas weiß ich was, eine Gitarrenballade oder sowas zu machen, wenn du so kein Know-how über diese Dinge hast.
Ja, also wie gesagt, also speziell ein Instrument lernen hängt sowieso von der Übung ab, weißt du, und dem letztendlich auch ein bisschen deinem Talent, weißt du. Es gibt Leute, die haben gar kein Talent zum Schlagzeugspielen, ballern aber jeden Tag 4 Stunden und können nach 3 Jahren amtlich Schlagzeug spielen, obwohl die null Talent und auch null Voraussetzungen dafür hatten. Und es gibt Leute, die wirklich sehr viel Talent mitbringen und Ewigkeiten vor sich hin dümpeln, weil sie einfach nichts machen. Du denkst dir, Gott, ja, du könntest Kilometer weiter vorne sein, wenn du mal deinen Arsch hochkriegen würdest. Und so ist es bei jedem Instrument. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du als Schlagzeuger zum Klavier gehst, hast du schon ein gewisses Gefühl von Rhythmik. Dann weißt du schon, das hier links soll eine Bassline sein und die macht irgendwie diesen Rhythmus und die rechte Hand soll entgegengesetzt noch einen Rhythmus spielen. Also das rafft man dann. Und als Pianist hat man, glaube ich, wenn man jetzt zum Schlagzeug kommt, wie soll ich das beschreiben? Ich sag mal, als Pianist denkst du ja viel in Melodiebögen und in Harmonien und in so diesem breiten Stereobild, was ein Klavier halt zum Beispiel macht. Ne? Weißt du, du hörst schon den ganzen Song mit all seiner groben Klebestrukturen drüber und so. Und wenn du dann als Pianist immer nur Klavier gespielt hast und dann gehst du zum Schlagzeug und sagst, jetzt will ich Schlagzeug lernen, dann bist du vielleicht nicht so wie ein 8-Jähriger, der jetzt zum Schlagzeug hingeht und sagt, ich will ballern, ich will da draufhauen, sondern du gehst vielleicht schon mit einer anderen musikalischen Konzeption daran, verstehst du? Du sagst, das hier sind diese tiefen Toms, die machen das, was das tiefe Register am Klavier irgendwie ist. Und die Becken und die Snare oder so, oder da kann ich synkopierte Sachen mitmachen auf der Hi-Hat, das könnte so groovy dann irgendwie sein, weißt du? Also ich glaube, als Pianist geht man dann mehr so, wie soll man das beschreiben? Keine Ahnung. Musikalisch ist wahrscheinlich das falsche Wort. Das will ich jetzt vermeiden, musikalisch zu sagen, aber
du gehst dann natürlich mit einem entsprechenden Ansatz ran.
Das instrumentelle Verständnis.
Ja, vielleicht ist es phonetisch, ein phonetisches Verständnis.
Ja, oh, das ist gut, das passt.
Weißt
gut.
Du, dass du mehr auf Klang und auf Charaktereigenschaften der Klänge gehst, weil am Klavier hast du halt, also am Schlagzeug hast du halt ganz viele verschiedene Sounds. Du hast halt Becken, du hast Toms, du hast ein Snare und am Klavier hast du einen Klaviersound, aber du machst alles mit diesem einen Sound von diesem einen Instrument. Mhm. Und beim Schlagzeug hast du halt ganz viele verschiedene Instrumente und dann fängst du, glaube ich, als Pianist ordnet man das ganz anders ein, so in seinem Gehirn, als Drummer, der jetzt sagt, tuku, 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 ich will da draufhauen. Da muss rums machen. So. Mhm. Weißt du? Und deswegen ist das vielleicht, könnte ich mir vorstellen, ein anderer Approach sein. Aber ich glaube, jedes Instrument ist für jeden absolut lernbar, wenn man nur sich auf seine vier Buchstaben setzt.
Anknüpfend an dein Beispiel von eben, Ehrgeiz größer Talent. Würdest du das unterschreiben?
Was, Ehrgeiz?
Ehrgeiz größer Talent. Was ist wichtiger? Womit kommst du weiter? Kannst du fehlendes Talent mit Ehrgeiz eher ausgleichen als andersrum?
Wow, das ist schwer. Ich gehe gerade im Kopf 30 meiner vergangenen Schüler durch. Nee, ich glaube, das sind noch ganz viele andere Social Skills, die da mit reinspielen. Du kannst das nicht nur auf Ehrgeiz gegen Talent runterbrechen. Weißt du, was ich meine?
Würdest du einem untalentierten Schüler sagen, dass er es mit genug Ehrgeiz trotzdem schafft?
Ja, auf jeden Fall.
Und andersrum auch?
Ja, auch. Richtig. Okay. Deswegen, die beiden sagen,
okay.
Ja, das ist schon, ja. Selbst wenn du glaubst, du bist ein hoffnungsloser Fall, ich habe schon echt krasse Leute gesehen, die wirklich mit den Jahren, muss man dann auch sagen. Und auch, es ist nie zu spät, muss ich auch sagen. Ich habe Leute, die Ü40 angefangen haben, Schlagzeug zu spielen, die heutzutage in drei Bands gleichzeitig spielen.
Krass. Mhm.
Also, hat zwar das auch über 10 Jahre gedauert, muss man auch dazu sagen, aber finde ich einen absolut bemerkenswerten Fortschritt. Also, eine krasse Entwicklung. So. Ja.
Mir fällt gerade noch so eine ganz andere Querfrage ein, aber die passt thematisch nirgendwo hin, deswegen haue ich sie jetzt raus. Ich als Schlagzeuger wurde mal im Podcast von Bitburger, glaube ich, war das, wurden so gerne mit so ein paar Musiker-Klischees um sich geworfen, als Frage quasi. Und da war das Klischee, das du auf jeden Fall schon widerlegst, aber ich wollte dich fragen, was du davon hältst, dass Schlagzeuger im Endeffekt immer die Weirdos sind, die Introvertierten, ne? die mit denen es vielleicht ein bisschen schwerer ist, umzugehen. Und ich konnte dieses Klischee überhaupt nicht bestätigen, als ich so quasi mal meine persönlich bekannten Schlagzeuger im Kopf durchgegangen bin. Ein paar von denen sind Weirdos, aber das hat nichts mit Schlagzeugspielen zu tun. Aber das wollte ich dich jetzt mal fragen.
Also ich meine, wenn ich jetzt so ganz ehrlich in mich hineinhorche, denke ich, boah, Kotzmann, du bist schon ein verdammter Weirdo, auf jeden Fall.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Ja, aber du bist nicht so ein Intro.
auch das kann ich gut. Also ich meine, es kommt auf den Kontext an, weißt du, wenn du mich ganz ehrlich fragst und sagen wir mal, du, ein gutes Beispiel, ich bin heute auf einer Party eingeladen von jemandem, der ein extrem netter Mensch ist, extrem cooler Typ, mit dem ich auch schon viele Sachen eigentlich erlebt habe, aber der jetzt nicht ein Homie oder so von mir ist. Weißt du, den rufe ich nicht an, um mit dem abzuhängen. Ich kenne ihn aus meinem auch engeren Freundeskreis sehr gut. Der war bei vielen Aktionen dabei. Ich weiß, es ist ein echt cooler Dude. Der lädt mich auf eine Party ein. Ich weiß, es sind wirklich viele Leute auf dieser Party, die ich eigentlich kenne. Und wo ich mich freue, tendenziell mit denen abzuhängen und die zu sehen. Und dennoch, jetzt, wenn ich zu der Party heute gehe, denn ich gehe wahrscheinlich alleine dahin, denke ich in mir drin, oh, ich weiß nicht, ob ich die Leute alle kenne und das ist bestimmt, oh, ich weiß nicht, ob die mich dann überhaupt mögen und so, weißt du, also ich bin schon weird auf meine ganz eigene Art und Weise. Ich kann euch davon jetzt erzählen, das macht mir überhaupt nichts aus. Und das ist aber nur, weil es in einem anderen Kontext ist, weil zum Beispiel den mit dem Domme, weißt du, wir kennen uns aus dem Rock'n'Roll-Kontext, du weißt, wie leger der Rock'n'Roll-Kontext sein kann. Wir duzen uns alle immer sofort, wir haben es nicht so mit Pipi, Kaka, da können wir alles ganz witzig vertragen und so. Da gibt es Leute, die sagen, weird, komische Leute, mit denen will ich nicht abhängen. Und eigentlich sind das heute Abend alles Hippies, wo ich hingehe. Also die haben da auch kein Problem mit. Und dennoch bin ich ein bisschen weird und introvertiert, wenn ich da hingehe. Aber ich würde mich jetzt nicht als großen Weirdo bezeichnen, weiß ich nicht.
Also nicht so, wenn, nur so bedingt socially awkward.
Ja, ja. Ich trage auch große Misanthrope-Züge, muss ich auch manchmal gestehen. Also ich sage manchmal so ein bisschen aus Jux und Dollerei, wenn ich eine Knarre hätte, säße ich manchmal schon im Knast. Weißt du, es gibt wirklich Tage, wo ich echt so Leuten Kopf abreißen möchte. Insofern weirdo, weißt du, das ist natürlich auch ein bisschen.
Ja, aber wenn man mal ehrlich ist, das hat jeder. Ich glaube, ja, nur viele Leute geben es nicht zu.
Genau, das ist menschlich. Und wenn man, solange man sich dessen bewusst ist, ist das, glaube ich, dann auch schon okay. Und ich glaube, da hat das, gerade als Drummer, um das Klischee des Weirdo-Drummers aufzugreifen, ich glaube, dass durch ihre Funktion in der Band als Basis zusammen mit dem Bassist, weißt du, für, also zumindest als rhythmische Basis für den Rest der Band irgendwie, hast du sowieso sofort eine verantwortungsvolle Rolle, die man, wenn man es seriös betreiben will, erfüllen muss irgendwie. Und das führt zu einem, glaube ich, hohen Level an Empathie gegenüber seinen Mitmusikern, im weiteren Schritt zu seinen Mitmenschen. Und weißt du, deswegen ist dieses Klischee so gesehen, weiß ich nicht, ob es vielleicht auch daher kommt, dass Drummer vielleicht, weiß ich nicht, empathievolle Menschen sind und
müssen verlässliche Personen sein.
Das wäre auf jeden Fall mal ein sehr schönes Schlagzeuger-Klischee. Vielleicht können wir uns alle gemeinsam dran machen, das zu verbreiten.
Das müssen wir etablieren.
Ja, Weirdo muss ja gar nicht negativ, so negativ, ja, also weißt du, genau, und man sagt ja auch über Bassisten, die können sich nur drei Töne merken, weil sie immer nur drei Töne spielen können müssen, aber weißt du, so im Groben ist, und das stimmt ja auch nicht, weißt du, ein Schlagzeuger muss auch nicht immer nur Bum Bum machen. Ein Schlagzeuger trägt halt Verantwortung dafür, dass die Show läuft irgendwie, und das kann, weiß ich nicht, man kann das auch, man braucht dafür nicht unbedingt Raketenphysik beherrschen oder super eloquent sein, aber das muss man können, so weißt du, und vielleicht, ja, ist das die Form der Weirdness, weiß ich nicht.
Könnte auch sein.
Geil, das könnte man ewig weiterspinnen, könnte man ein psychologisches Gutachten hier.
Ja. Ja, ja.
Tubusgeflüster, der Podcast für Hobbypsychologen.
Genau. Kotze, hast du an deinem Weg als Berufsmusiker, hast du da irgendwann, kamst du irgendwann an den Punkt, an dem du dachtest, nee, das ist Quatsch, ich lass das, ich dreh um, ich mach was anderes, ich studiere auch nochmal Geografie.
Ja.
Oder nee, bessere Frage, wie oft ist das vorgekommen?
Ja, unzählige Mal. Jeden Tag. Und wirklich, jeden Tag kommt das vor, aber das passiert dir in jedem anderen Job auch. Und es ist völlig egal, was du machst.
Das stimmt.
Jeder Mensch stellt diese Frage sich selber insgeheim auch jeden Tag, glaube ich. Ob das alles so ist. Also, jeder reflektierte Mensch, selbstreflektierte Mensch, sollte das zumindest tun, ob das, was er macht, das Richtige ist. Speziell auf Schlagzeug spielen, absolut, weil, wie gesagt, Money ist immer ein Issue eigentlich. Es ist nie so, dass du sagst, wow, fett geil, ich kann jetzt echt mal den Larry für ein Jahr machen oder so. Ich meine, der kann das schon besser, aber ich meine, ich muss jetzt auch sagen, ich nage nicht am Hungertuch, so schlimm ist es auch nicht, aber du fragst dich schon echt oft, wofür mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Aber ey, Lifetime-Commitment, ne, ist halt Commitment.
Ja, stimmt. Absolut.
Commitment ist key.
Gerade solche Projekte wie dieses Rauke und Kotzmann, könnte ich mir vorstellen, ist ein Riesenaufriss irgendwie. Also gefühlt an eurem Schraubtisch sind Millionen Synthesizer-Käbelchen hier dahin gepatcht.
Synthesizer,
ich hab's falsch ausgesprochen.
Synthesizer,
genau. Ja, und könnte ich mir vorstellen, dass man da einen Riesengeschraube hat, wortwörtlich. Wo, was dir am Ende aber vermutlich auch nicht den Kühlschrank füllt. Das ist ja dann im Prinzip reines persönliche Erfüllung.
Genau.
Oder in erster Linie persönliche Erfüllung. Klar, es braucht ein gewisses Commitment, was bei anderen Jobs vielleicht nicht nötig ist, wenn man bei der Stadt im Büro arbeitet.
Ja, genau. Ja, und ich meine, also die Sachen für jetzt zum Beispiel die Rauke-Sachen, wenn wir das machen, in der Tat lese ich da wirklich hunderte Seiten von Handbüchern über Maschinen und guck mir 41.000 Tutorials an. Also wenn du mal YouTube-History durchguckst, ist es wahrscheinlich wirklich entweder Weltraumdokumentationen oder Synthesizer-Bedienungsanleitungsvideos. So, weißt du, und weil das halt, wenn man das auch, ich sag zu Rauke immer, wir machen am Schraubtisch eigentlich Elektro-Jazz, so mehr oder weniger. Wir jazzen wir improvisieren halt auf Dingen, auf die nicht unbedingt zum Improvisieren vorgesehen sind, so, weißt du. Mhm. wie gesagt, jeder, der einen Sampler kennt, und jetzt, ich rede nicht von Ableton oder einem PC oder einem Rechner, der das für einen übernimmt, sondern wenn du einen Sampler händisch bedienen musst, hast du alle Finger damit zu tun, alle Hände voll damit zu tun, dass da auch ein cooler Sound rauskommt. Du kannst ja nicht einfach nur auf den Knopf drücken und dann spielen, also kannst du auch, aber das ist lame, das machen wir nicht, das Stichwort DJ, das, ne, weißt du. Mhm. Und da sage ich zum Rauke immer, wir müssen es schaffen, dass wir die Maschinen so beherrschen, dass wir damit frei improvisieren können. Weißt du, wenn du mir jetzt Blank Canvas gibt's irgendwie, ein Synthesizer, sprechen wir jetzt mal von einer Drum Machine, dann möchte ich in der Lage sein, da drauf einen geilen Beat, der geil bounced mit verschiedenen Variationen und vielleicht noch einen coolen Effekt so bedienen zu können, dass ich das Ding eine Stunde lang rave, ohne dass es langweilig wird. Weißt du?
Und zwar ein sehr hoher Anspruch. Sehr
genau,
hoher Anspruch.
Richtig. Also, und da gibt es gerade in der elektronischen Musik, da merkt man dann auch, so eine Maschine ist nicht dafür gedacht, gejazzt zu werden, die ist dafür gedacht, vier Viertel zu spielen, weißt du, deswegen gibt es Techno, so, ist, weißt du, damit wird ja auch überwiegend Techno gemacht, aber der Rauke und ich, wir haben da doch dann auch irgendwie den Punk- und Rock-Hintergrund, wir wollen dann irgendwie mal einen Riff haben und einen Breakdown und dann mal einen fetten Beat und ne, da muss eine Dramaturgie rein und das sich zu erspielen und zu erjazzen, ist auf jeden Fall, bedarf viel Commitment. Aber es macht ja auch Bock und wir lernen sehr viel davon und hinterher ist halt geil, wenn du es dann kannst, dann ist es auch gut.
Das ist auf jeden Fall ein absolut abgefahrenes Projekt, also für alle, die so ein bisschen in dieser EDM-Welt auch drin sind und analoge Synthesizer, check EDM. Das mal aus. Ja, okay, es tut mir leid, Frevel. Ja, okay, es ist doch irgendwo Electronic Dance.
Aber ich weiß nicht, ob
es... Okay, es fällt eigentlich gesagt. Nicht in den richtigen, ja, okay, es tut mir leid.
Ob man drauf donzen kann?
Ja, sicher.
Hör mal.
Also, aber es ist Electronic Music, das stimmt schon, ja.
Check das mal aus, das ist wirklich spannend. Also, gerade wenn man sich vielleicht nicht so ganz in dieser technischen Welt bewegt, es ist was ganz anderes als ein klassischer DJ. Die sehen aus, als wären sie DJs, machen aber auf dem Tisch was ganz anderes als das, was ein klassischer DJ macht. Unbedingt mal auschecken, hier auf YouTube eingeben, auf Instagram eingeben. Sehr interessant. Kotze, gibt es in deiner musikalischen Laufbahn irgendwelche absoluten No-Gos, die du jetzt rückblickend anders machen würdest?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Hast du Jappo auch gestellt, ne? In einer anderen Form.
Also mich interessiert es bei dir besonders, weil du tatsächlich, ich sag mal, fast jahrzehntelang schon so alt wie du bist, als Berufsmusiker arbeitest und du kannst auf, ich sag mal, rund 20 Jahre Berufsmusiker-Dasein zurückblicken. Gibt es da irgendwas, wenn es nur der richtige Leitsordner im Büro
ist? Ach, keine Ahnung. Also es ist schwierig. Also so richtige No-Gos gibt's da nicht. Man kann sicherlich sagen, manche Dinge hätte man nicht so romantisch betrachten sollen und hätte man schon früher auf die Professionalität aufspringen müssen, Business etc. bla bla. Und auch nach wie vor, weißt du, warum macht man Dinge noch wie jetzt ein Rauke-Projekt oder einen Job für zu wenig Geld? Weil der Job halt dann auch irgendwo eine Liebe zum Job ist, weißt du, eine Liebe zur Sache, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... ja, also wie gesagt, da kann man sagen, das ist ein No-Go, man soll sich nicht unter Wert verkaufen. Ist natürlich, aber man macht den Markt, die Preise kaputt, das darf man nicht machen. Andererseits gibt es sowieso, weiß ich nicht, irgendeinen talentierten 20-Jährigen, der den Job für 50 Euro machen würde, wenn überhaupt, der es auch manchmal umsonst macht, weißt du. Insofern finde ich auch als Freigeist und Künstler, denke ich natürlich auch, eine gewisse Romantik ist ja auch part of the game, weißt du. Das machen ja die Leute nicht... weil sie strictly Business machen wollen. Die gibt's auch, keine Ahnung. Die wollen damit Money machen und die gehen es direkt so an und machen das auch und sind da auch sehr erfolgreich drin. Whatever ist cool. Für mich war das immer die große Mixtur aus einer gewissen Professionalität, einer gewissen Art von Liebe zu der Sache, Stichwort Träum oder Schrägstrich Träumerei oder wie nennt man das denn? Mein Gott, wie ist denn der Begriff, den ich suche?
Träumerei ist in dem Zusammenhang vielleicht auch so ein bisschen...
Ideologie, negativ. Danke, Entschuldigung.
Ah ja.
Weißt du, aus Gerne. Ideologie, dass du es aus ideologischen Gründen machst, das war für mich immer schon ein wichtiger Bestandteil und auch Kredibilität, weißt du, ich kann Dingen nichts abgewinnen, die nicht authentisch sind. Ich kann Dinge allerdings wertschätzen, die ich scheiße finde, aber authentisch sind, weißt du? Wenn Dinge aber scheiße sind, aber nicht authentisch oder so, dann, ne, generell, ich finde Underground, Will Live Forever, Baby, keine Ahnung, klingt ein bisschen abgedroschen, aber da betrachte ich mich auch, weißt du? Also ich betrachte mich als Underground-Ratte, die versucht, überall ihre kleinen Pfützen, Töpfchen mit Geld mitzunehmen irgendwie, und das finde ich ist dann auch, weiß ich nicht, part of who I am, wie man so schön im Englisch-Deutschen sagt, keine Ahnung.
Wo wir wieder bei den Anglizismen sind, geil.
Ja, ja, wir hatten es schon im Vorfeld.
Das ist ja eigentlich ja meine Baustelle.
Kotze hat schon über meine Anglizismen hergezogen, als wir die Folge geplant hatten. Daraufhin habe ich ihm dann alles übersetzt. Videocall zu Videoanruf, Q&A zu Fragen und Antworten.
Ja, ich bin da ja nicht mehr so jung. Das stimmt schon. Ich kann das alles mit dem Chatten nochmal, da bin ich nicht so.
Chatten. Ich kann jetzt auch chatten.
Das war bei einem meiner Lieblingspodcasts, bei Mordlust, haben sie ja, glaube ich, auch mal versucht, so eine Anglizismenkasse einzuführen oder andersrum, jeden Anglizismus zu übersetzen. Aber ich behaupte mal, dass unsere Hörerschaft in der Regel eher junge Menschen sind. Das heißt, die können eventuell mit unseren Slang-Wörtern noch ein bisschen was anfangen. Kotze, du weißt ja wahrscheinlich, du hast vorhin ja gesagt, du hast schon ein paar Folgen unseres Podcasts gehört, was natürlich sehr schön ist, vielen Dank. Und wir probieren ja immer so ein bisschen unser schmales Wissen zu vermitteln anhand von Fehlern, die wir gemacht haben, die andere Menschen vielleicht nicht machen. Deswegen die Frage, hast du da ein Beispiel, bei dem du richtig unprofessionell warst, was entweder sehr witzig ist oder vielleicht einen Lehrauftrag hat im Nachhinein.
Oder sehr peinlich.
Oder sehr peinlich, alles cool. Das darf gerne als Drumtech, als Drummer selbst oder aus allen Gebieten eigentlich sein.
Ja, wenn jetzt einer meiner Schüler durch Zufall zuhören sollte oder meiner ehemaligen Schüler, die können getrost eine Minute skippen, weil die Story kriegen fast alle zu hören. Aber sie war wirklich herzlich lehrreich und extrem unangenehm, und da war ich noch sehr jung, da war ich, glaube ich, 12, 13, und ich war im Percussion-Ensemble der Kreismusikschule Viersen, einer der, Vorsicht, Anglizismus, Chosen Few. also wir waren halt so ein Ensemble aus 5, 6 Drummern irgendwie so, und wir haben halt klassische Percussion gemacht, heißt Xylophon und so weiter und so fort, und mein damaliger Lehrer, der Herr Holzschneider, meinte zu mir und einem Kollegen, noch dem Daniel damals, hör mal, ich spiele mit den Duisburger Symphonikern irgendwie am Wochenende ein Gig. Ich brauche zwei Jungs, die mir helfen am Glockenbaum und an einer großen Trommel. Das ist eine klassische Aufführung, weiß ich, Beethoven oder so, weiß ich nicht, mit Mozart gemacht. Und gibt 200 Mark. Und es war einer meiner ersten richtig professionellen, für einen 13-Jährigen zu der Zeit 200 Mark war so, what? Es gibt 200 Mark?
Ich werde reich.
Ich werd reich mit Schlagzeug spielen, wenn das so weitergeht.
Ja, alles in Bitcoins stecken, Leute.
Wow, das war da noch sehr weit weg. Ja, egal. Anyway. Jedenfalls natürlich gesagt, getan, hingefahren. Irgendwie, es gab eine Generalprobe auch irgendwie am Tag vorher, und ich weiß nicht, wo es war, Leverkusen oder irgendwo war dieses Konzert, Duisburger Symphoniker, der 13- und 14-jährige Knirpse laufen da auf und helfen dem Chef halt in der klassischen Percussion, und wir kriegten an dem Tag die Noten, und wo ich überhaupt, ich war so blauäugig und habe gedacht, das wird voll easy, gar kein Problem, und das Erste, was du kriegst, ist so ein 4 Zentimeter dicker Stapel, so ein dickes Buch mit, keine Ahnung, 4000 Takten, weißt du, klassische Partitur für Schlagwerk. Und
oh, leck.
So eine Mischung aus A3-Format irgendwie, weißt du, so richtige Lappen, die du so umdrehen musst. Ey, und ich gucke da drauf und ich raffe gar nichts, weißt du. Es ist erstmal 400 Takte in 3/2 zählen, dann ist ein Taktwechsel auf 5/8 für 64 Takte, dann kommt irgendeine Fermate, es wird gehalten, dann kommt der zweite Satz und, weißt du, auf der Probe war es so, okay, der Dirigent geht vorne hin, zack, zack, alle, ne, alle Blicke gehen nach vorne, der Dirigent ist da, der hebt die Hände und das Orchester fängt einfach an zu spielen, weißt du, und mal auf einmal so raushauen und denkt, boah, okay, die wissen aber, was die tun hier irgendwie, und die fangen an zu spielen, und ich hatte vom ersten Ton an keine Ahnung, wo ich bin in dieser Partitur, weißt du, Ich habe so ein bisschen Alibi-mäßig die Seiten umgeblättert und ne, irgendwie hochroten Kopf gekriegt, den Daniel angeguckt, der guckte mich auch nur an, zuckte mit den Schultern. Und ja, dann spielen die so für eine Viertelstunde und es passierte auch erstmal nichts Schlimmes, bis dann auf einmal der Dirigent die Probe abbricht und sagt, halt, 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 halt. Und guckt in unsere Richtung und das ganze Orchester dreht sich so um und er sagt, Entschuldigung Jungs, aber den Glockenbaum und die große Trommel in Takt 460, da das drei halbe bei dem Senior, das hätte ich aber gerne. Ne?
Oh.
Und echt, ey, ich bin vor Scham im Boden versunken, ne? Und ja, klar.
Ich bin voll drin.
Können Sie sich drauf verlassen, beim nächsten Mal ist die da irgendwie.
Kriegst du, Herr Dirigent, klar, schreibe ich mir auf.
Dann hat er wirklich so im Prinzip für Idioten vier Takte vorgezählt und irgendwie so 1, 2, 3, 4, jetzt musst du losspielen. Und dann haben wir es auf der Probe dann auch irgendwie hingedeichselt. Und dann sind wir wirklich irgendwie zu zweit nach der Probe zu unserem Lehrer hingegangen und meinten, ey, Holzschneider, Alter, du musst uns helfen. Das, ne, wo ist hier unser Einsatz? Und der meinte, ja, entspannt euch mal. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn wir so ungefähr 20 Takte vorher sind. Und die guckt ihr euch jetzt mal in Ruhe an, wie diese 20 Takte verlaufen. Und die habt ihr auf dem Schirm. Und dann gibt der Dirigent euch noch ein Cue. Und dann kommt er an der Stelle auch gut rein. Und ich schwöre dir, diese 20 Takte waren echt, die haben mich den ganzen Tag, die ganze Nacht beschäftigt und am nächsten Tag saß ich so in der Aufführung und hab gedacht, wo ist mein Einsatz, wo ist mein Einsatz, wo ist mein Einsatz? Und dann kam auch der Einsatz und dann haben wir es auch richtig gespielt. Und, aber das war so, dass ich gedacht habe, wow, da gehören wirklich irgendwie Eier dazu, so einen Job anzunehmen. Eine Probe, ja klar, mache ich. Wenn du von Tun und Blasen keine Ahnung hast, dann kann das ganz schön bitter in die Hose gehen, ja.
Gut, dass dir das schon in relativ jungen Jahren so passiert ist.
Ey, Alter, sowas, das ganze Orchester dreht sich um. Ich wäre tot umgefallen.
Ich wäre an deiner Stelle niemals Drummer geworden, danach.
Ja.
Ja. Das war so ein kleiner Whiplash-Moment, auf jeden Fall. Viele Leute fragen, also es gibt ja die Leute, die sagen, ey, hast du Whiplash gesehen? Und ist das wirklich so? Und dann denke ich immer in dem Moment zurück und denke, manchmal ist das schon so, ja.
Ist auch ein guter Film.
Ja, ist ein cooler Film. Ich habe es auch gefeiert. Ich habe mich in vielen Situationen wiedergefunden. Und fand's geil, ja.
Und ein guter Metallica-Song, by the way.
Ah, ja.
Whiplash, ja.
Klar, Digga. Geil, cool. Kotzinger. Wir haben es schon geschafft. Wir sind schon durch mit dem offiziellen Teil.
Awesome.
Wir sind bei unserer Spotify-Playliste angekommen. Wie wir alle wissen, gibt es eine Turbusgeflüster-Spotify-Playlist, zu der jeder immer einen Song hinzufügen darf. Heute wird leider der Song von Marian fehlen, dafür werden wir einen von dir, Kotze, bekommen.
Ich guck mal, ob er was geschickt hat mittlerweile.
Ich wette, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber Marian, ich stehe auf deiner Seite, das ist doch Schikane, hör mal. Mehr Songs zu Marian.
Das Ding ist ja, er schneidet das Ganze, das heißt, er wird sich nachher noch dafür wahrscheinlich reinbasteln und sagen, ja, schön, dass ihr mich mal zu Wort kommen lassen habt, die ganze Folge. Mein Song ist übrigens der und der.
Geil. Okay, Kotze, du darfst anfangen als unser Gast. Was geht? Was ist dein Lieblingssong? Welcher Song gehört in die Playlist?
Geil, ich wünsche mir von Van Halen Hot for Teacher.
Wow. Geil. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber der passt gut rein, so ein Song.
Ja.
Ah,
sehr geil.
Für Schlagzeuger ist das auf jeden Fall. Das ist ein Song für Schlagzeuger, habe ich mir gedacht.
Finde ich gut.
Sehr gute Wahl.
Sehr sinnbildlich für dich als Gast.
Samu, hast du dir einen Song überlegt?
Klar.
Euer Internet ist gerade abgerissen.
Ah, okay. Ich habe gesagt, klar. Ich hatte sehr viele Songs in der Pipeline. Gestern, als wir einen bei uns im Haus gepichelt haben, habe ich auch, glaube ich, dreimal gesagt, oh, den nehme ich für morgen. Dann habe ich mich nochmal umentschieden und vorhin auf der Herfahrt in der Bahn habe ich mich nochmal umentschieden und der Song ist von der Band All Get Out und heißt The Season. Ist großartig gut. Es ist nichts, was ich mit einem Genre betiteln kann. Es hat so vocalmäßig ein bisschen was zwischen Pop-Punk und Post-Hardcore. Instrumental ist es ganz schwierig zu fassen, weil die haben ganz oft im Hintergrund, generell die Band, nicht nur bei dem Song, so subtile Bläser die das so ein bisschen unterstützt. Und wir haben ja schon so ein bisschen über Bläser in...
Die Rechtfertigung von Bläsern allgemein.
Angezweifelt in der Musik. und in dem Fall finde ich es sehr, sehr gut gewählt auf diesem ganzen Album, das ich empfehlen kann, aber auch in diesem Song ganz besonders. Einer, der mich sehr abholt, instrumental, emotional, wird allen gefallen.
Geil.
Sag ich jetzt einfach mal so salopp.
Wo wir bei Bläsern in Musik sind, mein Lieblingssong kommt natürlich von der Band Kotzmann. Oh. Und das ist zwar nicht der Song, den ich nehmen werde, aber da du beeindruckst, du beweist in einem deiner Songs oder in mehreren eindrücklich, dass das funktioniert, schöne Bläser auch im Song in Musik zu integrieren, ohne dass es nervt. Ich nehme aber den Song Offshore, weil mir da die Vocals einfach unfassbar gut gefallen.
Oh, das ist aber ein schönes Kompliment, Dominik. Jetzt werde ich aber rot. Dankeschön.
Oh. hört euch den Song an. Da könnt ihr quasi hören und verstehen, was Kotze so in seinem Studio treibt, in welche Richtung das geht, wie das klingt. Super geile Musik. Ich habe bei anderen Songs von Kotzmann oft, wie du es schon erwähnt hast, so auch diesen Chemical Brothers Drive irgendwie mitgekriegt. Auch so ein bisschen ein Daft Punk Drive teilweise. Gefällt mir wahnsinnig gut.
Ist, oh, nice, danke.
Mega Musik für, man muss die Wohnung putzen und hört einfach laut Musik. das ist nicht negativ behaftet. Nee, das
ist ich verstehe es genau
laut
richtig.
Laut aufdrehen, mit Grooven, Wischmob ausringen, das funktioniert 1A.
Nice, danke.
Ja, schön. Während du deiner Frau dabei zuschaust, gib's doch zu.
Während ich ihr sag, wo, was, wie.
Gib's doch zu, du alter Chauvinist.
ja, genau. Geil. Nee, dann haben wir unsere Songs zusammen. Wir haben die Folge geschafft. Vielen Dank, Kotze, dass du am Start warst.
Danke euch.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ja.
Ja, gerne.
Das ist sehr cool, dass das funktioniert hat. Wenn ihr mehr von Kotze sehen wollt, wenn ihr zum Beispiel auch dieses Video, was wir jetzt gerade aufnehmen, diese Bildschirmaufnahme von unserem Zoom-Call, die könnt ihr bei Patreon sehen, bei uns.
Er guckt gerade so, weil er kein T-Shirt anhat, klar.
Ja, genau. Dann checkt Patreon aus, dort könnt ihr das sehen, auf jeden Fall. Checkt uns auf Instagram aus, schreibt uns euer Feedback zu der Folge, tretet mit uns in Kontakt, das macht immer Spaß. Ich wiederhole mich, keine Nachricht bleibt unbeantwortet, auf jeden Fall, und auch kein Kommentar.
Das mit der Bildschirmaufnahme hast du ihm echt nicht gesagt, oder?
Doch.
Ah, okay.
Vorhin schon, egal.
Er darf auch stolz auf den eigenen Körper sein.
Ja, auf jeden Fall.
Sorry, ich meine, dann ihr seht ja die Sonne, ich gehe mal ins gleißende Licht. Dann
Geh nicht von uns!
Gerade als griechischer Gott wie Max Kotzmann, die haben nach dir diese ganzen Statuen aus Stein gemeißelt. Nee, vielen Dank für die Folge, das war's schon wieder. Wir sehen uns wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Yes.
Bis dahin, checkt die Playliste aus, checkt Instagram aus, macht es gut, viel Spaß. Tschüss ihr alle.
Tschö.
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 Boah, das war deine Verabschiedung?
Das war meine Verabschiedung.
Geil.